D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Hallo D25 Community, da sind wir wieder. Kurze Osterpause ist vorbei. Ab sofort, nachdem die Ostereier nur alle endgültig weg sind, gibt es wieder jeden Dienstag eine neue Folge von D25. Und damit gehen wir auch tatsächlich schon sage und schreibe in die vierte Staffel dieses kleinen Podcasts. Und nicht nur wir fangen wieder neu an mit einem neuen Semester, mit einer neuen Staffel sozusagen, sondern auch die Studierenden an Deutschlands Universitäten. Die meisten von ihnen freuen sich darüber, dass es jetzt endlich wieder in Präsenz geht. Auf der anderen Seite denkt sich der eine oder andere, naja, war gar nicht so schlecht, also nicht die Pandemie, aber die Möglichkeit, dass man Veranstaltungen auch virtuell oder zumindest hybrid machen kann. Und daran wird sich wohl auch in Zukunft nicht allzu viel ändern. Kein Mensch kann sich ernsthaft vorstellen, dass ab sofort mit einem möglichen Ende der Pandemie gilt, alles wieder in Präsenz, wer nicht da ist, hat halt Pech gehabt. Aber wie kann ein Studium oder überhaupt das Lernen der Zukunft aussehen? Weil Zoom alleine kann es ja dann doch irgendwie nicht so ganz sein. Darüber sprechen wir heute mit jemandem, der sich an der University of Europe schon seit relativ langer Zeit mit den Möglichkeiten von virtuellen Lernumgebungen beschäftigt. Sein Name ist Lauritz Lipp. Er ist Professor für Kommunikationsdesign und, kleiner Spoiler, wir werden dann doch heute das ein oder andere Mal über das Thema Metaversum sprechen. Tja, und damit herzlich willkommen, wie gesagt, zur neuen Folge von D25. Folge 1 von Staffel 4 gibt's nach wie vor überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Herr Lipp, irgendwie kehren jetzt gerade deutschlandweit die Studenten wieder zurück, langsam an die Universitäten. Sobald ich das mitbekommen habe, freuen die sich auch einigermaßen, dass sie jetzt endlich wieder in Präsenz studieren dürfen, dass die Zwangsvirtualisierung ein kleines bisschen zu Ende geht, zumindest teilweise. Und wenn wir Karl Lauterbach glauben dürfen, ohnehin nur bis Herbst, dann ist es schon wieder vorbei. Jetzt stehen Sie da und sagen, wir müssen uns mal ganz, ganz dringend darüber unterhalten, wie wir künftig ein Studium in den virtuellen Raum schieben können. Vielleicht nicht unbedingt mit schlechten, wackeligen Zoom-Accounts, sondern so mit sowas Hübschen wie mit Avataren. Frage 1 an Sie, können Sie es verstehen, wenn Studenten die Hand über den Kopf zusammenschlagen und sagen, um Gottes Willen, bitte nein, nicht schon wieder. Und Frage 2 an Sie, wie kommen jetzt Sie ausgerechnet an Ihrer Universität dazu, sich so intensiv mit dem Thema zu beschäftigen?
Ja, also ich kann auf jeden Fall sehr gut verstehen, dass die Studenten oder die Studierenden erstmal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Es gibt bestimmt einige Gamer, die sagen, das wäre das Schönste, was sie sich vorstellen können. Aber die Mehrheit ist jetzt natürlich, sagen wir mal, geplagt und geprüft durch ewige Zoom- und Teams-Calls und möchten wieder das echte Campusleben erfahren, freuen sich darauf, zufällige Begegnungen zu machen, Freundschaften zu schließen und auch mal die Professoren und die Mitstudierenden zu beschnuppern. Was wir aber festgestellt haben oder was wir jetzt gerade feststellen ist, dass es einfach immer noch nicht alle an den Campus schaffen. Man weiß nicht warum. Wir haben gesagt, der Campus ist offen, aber in vielen Vorlesungen sind 20-40% der Studenten nicht anwesend und freuen sich darüber, dass wir zurzeit auch hybride Formate anbieten, in denen die Studenten sich dann in den Klassenraum einwählen, dort auf Videoleinwänden dann für die Studenten im Klassenraum zu sehen sind und andersrum auch die Studenten zu Hause sehen können, was im Klassenraum passiert. Also eine Zweiwege Lehrveranstaltung. Das heißt, das Digitale, das Virtuelle, Hybride hat uns nicht verlassen, sondern es hat neue Formen angenommen, die eine Teilhabe am Unterricht ermöglichen, auch wenn der Student nicht nur jetzt wegen Covid nicht teilnehmen kann, sondern wir haben wirklich Fälle, der Student steht im Stau, also natürlich nicht im eigenen Auto, sondern im Bus und nimmt vom Bus aus teil. Und das sind einfach Formate, die auch zeigen, dass Digitale hat nicht nur Vereinsamung und Frustration mit sich gebracht, sondern hat auch eine Offenheit für neue Lehrformate hervorgebracht.
Können wir dann vielleicht erstmal festhalten, dass wir sagen, okay, ganz zurück auf los, also auf den alten Zustand, nämlich dass entweder du bist da in Präsenz oder du hast halt einfach Pech gehabt, auf den werden wir mutmaßlich nicht mehr zurückkommen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen was oder die Abneigung gegen solche Formate ein bisschen was auch damit zu tun hat, dass man ja dann doch irgendwie vor relativ schlichten technischen Lösungen sitzt. Ich glaube, jeder hat das schon mal erlebt, dass dann erstmal 5 Minuten geht, ich kann euch nicht hören und du musst deine Stummschaltung aufheben etc. Ich habe lustigerweise, letzte Woche fällt mir gerade ein, an einer Uni in Österreich eine Gastvorlesung sozusagen gemacht, auch virtuell. Und dann ist mir halt mitten in meiner Veranstaltung mal eben das Internet zusammengebrochen und die Studierenden mussten dann 10 Minuten rätseln, kommt der jetzt nochmal, kommt der nicht. Also wir alle kennen die technischen Spielereien und ich vermute, wir sind uns einig, das kann es ja, wenn wir wirklich von einer virtuellen Zukunft des Studierens reden, nicht wirklich sein. Jetzt geht aber natürlich die Frage an Sie, wie könnte es denn sonst sein, ein Zeitalter nach Zoom und Teams und wie das ganze Zeug heißt?
Also ich denke, das Spannendste daran ist, dass es in einem Metaverse beliebig viel Platz gibt, Raum gibt. Im Moment ist es so, der Student kommt in den Hörsaal und was sieht er da und was erlebt er da? Er riecht vielleicht noch gerade die vorherigen dort angewiesenen Studierenden. Er sieht vielleicht noch ein paar Zettel, die andere haben liegen lassen. Aber im Großen und Ganzen sind Universitäten, ganz anders als Grundschulen, nicht so gestaltet und konzipiert, dass die Lehrinhalte den Raum im Laufe des Semesters füllen. Das heißt, man kommt eher immer in einen leeren Raum und es ist vorne die Aktion, es ist eher frontal. Oder gibt es Teamarbeit, dann ist man vielleicht nach 3 Stunden Teamarbeit mit seinem Professor, seiner Professorin und den Mitstudierenden total dabei, dann ist die Stunde vorbei und was passiert? Man muss irgendwie alles wieder einräumen, man muss die Whiteboards löschen und die Inhalte hat man vielleicht noch in der Kamera festgehalten und teilt sie dann in seinem WhatsApp-Chat. Und wir arbeiten an Konzepten, dass diese Erlebnisse, die man während der Lehre, während des Lernens und des Studierens hat, sammeln kann, dass es in einem gemeinsamen, teilbaren Raum angeordnet wird.
Jetzt haben Sie gerade den Begriff Metaversum benutzt, der irgendwie seit spätestens oder so ungefähr seit einem Jahr durch die Gegend geistert und spätestens seit der Ankündigung von Mark Zuckerberg, dass wir künftig alle im Metaversum leben, ist es zum verstehenden Begriff geworden. Gestern habe ich mit großem Interesse einen Kommentar in der Süddeutschen Zeitung gelesen, in der ein Autor geschrieben hat, zusammengefasst, das ist alles Quatsch. Das ist alles Quatsch, das wird es nie geben, das will nie jemand und hat dann irgendwie sich auch unter anderem auf die Erfahrungen mit Second Life 15 Jahre früher bezogen, hat gesagt, das war auch mal irgendwie so ein Hype, an dem wir dachten, wir leben jetzt künftig alle im virtuellen Raum und nichts ist draus geworden. Wenn ich Sie richtig verstehe, glauben Sie schon an ein solches Metaversum, jetzt vielleicht nicht im Zuckerbergschen Sinn, vielleicht nicht unbedingt als Zukunft der sozialen Netzwerke, aber zum Beispiel eben für das Studium. Warum?
Ja, also erstmal, was ist überhaupt das Metaverse? Ich denke mal, es ist vor allem der Traum einer Parallelwelt, die man selber stärker gestalten kann als vielleicht die Welt, in der man sich befindet, gerade wenn es um intellektuelle Inhalte geht. Man kann sich seine Wohnung einrichten, aber man kann sich nicht so einfach beliebig große Lehrräume oder Lernwelten einrichten. Das heißt, vielleicht kennen Sie ja auch noch als Student, wenn man komplizierte Sachverhalte lernen will, dann sollte man sich vorstellen, okay, die beschreibende Stochastik befindet sich in der Küche und dann sind die Formeln in der Schublade und in der Schublade ist eine Schachtel und in der Schachtel befindet sich dann die Formel. Und das heißt also, dieses Raumverständnis sollte einem helfen, oder die räumliche Vorstellungskraft, sich an die Inhalte besser zu erinnern. Und genau das wird im Metaverse möglich sein. Und im Moment ist es so, Konzerne entwickeln Plattformen, die Inhalte und Erlebnisse in virtuellen Räumen anbieten. Die Benutzer kreieren ihre Stellvertreter in Form von Avataren und können als dieser Teil der virtuellen Welt werden, um dort Inhalte zu konsumieren. Das ist dann so das, was die Konzerne sich wünschen. Aber wir wollen vor allem auch kreieren und dass man dort mit Artefakten interagiert und vor allem auch mit anderen Avataren kommuniziert. Das, glaube ich, ist das Wichtigste. Man muss sich einfach, auch gerade wenn man an Second Life vielleicht zurückdenkt, dass dort war die Technik nicht ausgereift, die Bandbreite war nicht groß genug und es gab auch nicht den Bedarf. Ich denke mal, jetzt ist der Bedarf einfach größer oder vor allem in den nächsten Jahren, einmal durch natürlich Dinge wie Corona und Covid, aber auch Weil Verkehrsmittel teurer werden. Man wird nicht mehr einfach, ich bin als Student, ich mag es gar nicht mehr sagen, ich bin 45 Kilometer zur Uni gefahren, jeden Morgen und 45 Kilometer zurück. 90 Kilometer am Tag, das waren damals bestimmt 9 Liter Sprit, die ich verbraten habe. Und das würde ich jetzt gar nicht mehr mir trauen. Und wir als Universität stellen uns auch Konzepte vor, wie der Student kommt vielleicht 2 Tage die Woche an den Campus und ist dann 3 Tage in virtuellen Veranstaltungen, also nicht jetzt sofort, aber in den nächsten Jahren. Und wir haben auch mehrere Standorte. Wir haben ja 5 Standorte in Hannover, Iserlohn, Berlin, Potsdam und Hamburg. Und einige Vorlesungen, da würde ich gerne dran teilnehmen als Student, weil wir die gleichen Fachgebiete auch an manchen Standorten haben. Aber ich kann da nicht hinkommen. Da ist vielleicht gerade ein toller Redner, der etwas vorträgt. Und ich würde dann vielleicht gerne in einer virtuellen Veranstaltung teilnehmen und nicht nur passiv in der Videoschalte, sondern als Avatar dann auch, wenn es zum Q&A geht, nach vorne gehen und dann mitdiskutieren. Vielleicht komme ich dann mit aufs Podium und es entwickeln sich einfach ganz andere Dynamiken in einer virtuellen Welt.
Mir kommt das alles so ein bisschen vor wie der Gartner-Hype-Cycle, dieser berühmte, in dem man also erst irgendwie so einen Riesen-Hype entwickelt. Also wenn ich dran denke, als wir so auf dem Höhepunkt der Pandemie waren und auf einmal uns dann irgendwie überlegt haben, künftig braucht es keine Business-Reisen mehr. Und also wir können alle künftig unser Leben vor einem Bildschirm verbringen. Ja, und das war es dann eigentlich, weil wir Zugriff auf alles bekommen, was wir immer haben wollten. Das dachte man ja vor 20 Jahren übers Internet auch. Das ist einfach die Offenbarung, sei, wenn wir künftig alle...
Sie meinen sowas hier.
Ja, genau, perfekt.
Hier ist jetzt die Frage,
wo befinden wir uns gerade? Also ich habe so,
aufsteigen,
ich habe so den Eindruck, also wir hatten jetzt mal so den großen Frust, als irgendwie alle auch von Covid die Nase ziemlich voll hatten. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, bei mir war das auch irgendwann mal da, als ich an einer Journalistenschule dann ein 4-tägiges Seminar online gemacht habe. Und nach 32 Stunden Zoom-Sitzungen war ich wirklich so blöd im Hirn wie nie zuvor. Jetzt habe ich inzwischen wieder den Eindruck bekommen auf das Plateau der Produktivität. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Ist das, oder beziehungsweise anders gefragt, welche Einschätzung haben Sie? Haben wir jetzt die größte Enttäuschung hinter uns und können uns langsam mal Gedanken machen, wie das in der Realität aussehen kann?
Ja, das hängt, also im Moment beobachte ich auch, wie die großen Konzerne und auch die kleinen Firmen ganz viele Hype-Cycles innerhalb von Wochen und Monaten durchleben. Eine Ankündigung jagt die nächste. Was hatten wir letztens? Erstmal natürlich Meta mit 10 Milliarden Dollar, die sie investieren wollen. Und was ich auch sehr interessant fand, da Meta ja in Europa auch etwas kritisch gesehen wird, hatten wir entschieden, bis zu 15.000 Mitarbeiter in Europa einzustellen, um gerade diese Privatsphäre-Geschichte stärker anzugehen und daran zu arbeiten, dass es jetzt nicht so der große amerikanische Konzern ist mit seinen Konsumideen, sondern dass es auch darum geht, ja, diese Social Interaction damit einzubringen. Aber ich glaube, Meta wird weiter, ist einfach ein schwieriger Konzern, der schon viel Vertrauen verspielt hat. Firmen wie Microsoft, die haben für die Spielefirma Activision Blizzard für 70 Milliarden Dollar gekauft, möchten diese Technologien verwenden, um nicht nur in Multiplayer-Spielen das einzusetzen, sondern um das in Teams zu integrieren. Und das wird, glaube ich, wirklich spannend, weil da geht es ja mehr um dieses Business und die, das Erarbeiten von, ja, das gemeinsame Arbeiten. Und Sony hat jetzt auch mit dem Kauf von, oder mit in Kooperation mit Epic, da einen großen Stein ins Spiel gebracht. Wir als Hochschule glauben aber eher daran, dass kleine innovative Startups wie zum Beispiel Whisper.io aus Stuttgart, die sich vor allem damit beschäftigen, wie kann man nicht nur Inhalt im Raum platzieren, sondern wie kann man Räume aus Inhalten erstellen. Das heißt, man bewegt sich durch einen Raum, der wirklich wie ein Informationsraum gestaltet ist. Ich habe vor ein paar Jahren eine Promotion geschrieben zum Thema Multiscreen Environments von Ray und Charles Eames, die schon vor Jahrzehnten versucht haben, Lehre zu optimieren durch nicht nur durch Multimedia, wo man auf dem Screen guckt, sondern ganze Räume zu gestalten. Und das ist natürlich sehr aufwendig, wenn man das im physischen Raum macht. Aber wenn man es in einem Metaverse macht, in einem virtuellen Environment, bieten sich völlig neue Möglichkeiten. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass gute Inhalte verfügbar sind. Wir wollen jetzt nicht das nächste Chat-System oder Instagram erleben. Also das ist ja der absolute Horror. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben jetzt eine VR-Brille auf oder Sie bewegen sich in einer 3D-Welt auf dem Desktop und es ist alles voll nur mit Fake News, Spam und Werbung, dann kann ich mir vorstellen, dass es für niemanden wirklich attraktiv ist. Aber wenn jetzt Lehrinhalte da drin sind, wenn man soziale Interaktionen da drin vollziehen kann mit Studierenden der gleichen Universität an anderen Standorten oder auch von Partneruniversitäten gemeinsam an Forschungsprojekten arbeitet, denn es wird trotz aller Liebe zum Physischen nicht möglich sein, sozusagen immer gemeinsam an einem Ort zu sein. Und ich glaube, dass da die virtuellen Umgebungen wesentlich besser für geeignet sind als Videochats.
Ich fand in dem Zusammenhang, weil Sie gerade das Thema Videochat ansprechen und gerade auch von Microsoft Teams gesprochen haben, sehr bezeichnend und gleichermaßen spannend auch, wie sich der, ja, ich würde es jetzt nicht Niedergang reden, aber sagen wir mal die Stagnation von Zoom jetzt irgendwie gezeigt hat. Also Zoom war halt wirklich mal das, was Google früher bei den Suchmaschinen war. Also man hat dann ja auch wirklich von Zoomen gesprochen. Und dann ist Zoom eigentlich seit 2 Jahren zu einem, ist weiterhin ein Videochat geblieben und hat jetzt in irgendeinem neuen Release, hey, man höre und staune, ein Whiteboard integrieren. Oder, hey, wow, Zoom hat jetzt ein Whiteboard. Aber eigentlich, wenn ich Sie richtig verstehe, geht es doch künftig nicht mehr darum, dass wir Videocalls machen können, sondern um inhaltlich orientierte Lösungen, die Kommunikations- und Lerntools in einem sind. Also selbst wenn man jetzt mal das Thema Avatar außen vor lässt, habe ich Sie richtig verstanden, dass es in diese Richtung erstmal gehen wird? Und vor allem, von welchen Zeiträumen reden wir denn? Also 2 Jahre, 5 Jahre, 50 Jahre?
Ja, also ich denke, dass wir einige Vorlesungen in den nächsten 24 Monaten in VR umsetzen und anbieten können. Da haben wir jetzt gerade einige Testläufe und Studien, die wir auch durchführen. Gerade auch aktuell wird in einem meiner Lehrveranstaltungen aus dem Bereich Kommunikationsdesign ist es als Thema, wie man eine Vorlesung in VR umsetzt. Das heißt, die Studenten selbst sind hier die, die das Konzept erarbeiten, was, denke ich mal, ganz wichtig ist, weil denen muss es ja später auch schmecken und nicht den Konzern und nicht den Prof, sondern die Studenten, die müssen daran Spaß haben. Und so entwickeln wir mit den Studenten die Konzepte für die virtuelle Lehre der nächsten Jahre. Und wir konzentrieren uns auch nicht auf Systeme, die Headsets hundertprozentig notwendig machen, sondern vor allem Desktop-VR. Das müssen Sie sich so ein wenig vorstellen wie eine Mischung zwischen den Sims, Rollenspielen, Roblox, Fortnite, dazu noch ein bisschen MS Teams, eine Prise PowerPoint und eine Lernplattform, die alles zusammenhält.
Dann hoffe ich, dass die Studierenden jetzt alle gut aufgepasst haben und wissen, was sie sich jetzt mal demnächst unbedingt anschauen und anschaffen müssten. Sie haben jetzt gerade ein bisschen über die technischen Voraussetzungen gesprochen. Deutschland gilt ja generell nicht unbedingt als ein Land, das neue Technologien erwartungsfroh und begeistert umarmt. Glauben Sie, dass wir diese Technik-Skepsis und diese Haltung, haben wir noch nie gemacht, will ja keiner, überwinden können? Oder muss man erst ein funktionierendes Beispiel, beispielsweise bei Ihnen an der Universität, vorsetzen und sagen, so Leute, guck mal, so funktioniert das. Weil ich finde das spannend, was Sie erzählen, hochinteressant, aber ich habe bildlich vor Augen, wie irgendjemand sagt, brauchen wir doch nicht den ganzen Quatsch. Jetzt ist alles wieder in Präsenz und dann ist alles wieder gut.
Ja, ich denke wirklich, dass das werden Sie ja zwei Bereiche angesprochen. Einmal das Vermitteln von Lehrinhalten und dann, dass wir unsere Studenten ausbilden, auch selber im Metaverse kreativ zu sein und vielleicht auch als Absolvent später das dann dem Arbeitgeber bieten zu können. Denn sagen wir mal, wer jetzt vor 5 Jahren einen Abschluss gemacht hat, der hat im Prinzip keine Ahnung in dem Bereich oder ist Informatiker oder Spieledesigner. Aber wir würden auch gerne oder wir möchten auch unsere Studierenden aus Bereichen wie Innovation Design Management, Kommunikationsdesign, aber auch Illustratoren, alle sollen schon mal ein Gefühl dafür haben, dass es in Zukunft dort Beschäftigungsfelder geben wird. Das wäre der zweite Bereich, also als Betätigungsfeld. Aber der dritte Teil, der vielleicht sogar das Schwierigste ist, kann man das Studentenleben ins Metaverse holen? Denn das Wichtigste ist ja immer das, was dazwischen passiert. Wenn man an der Universität ist, ich mag es gar nicht sagen, aber natürlich, es war auch schwierig teilweise und es gab Vorlesungen, da war ich nicht ausgeschlafen. Und einmal hat der Professor, ich weiß nicht, wo der plötzlich herkam, mit einem Rohrstock neben meinem auf dem Tisch liegenden Kopf geschlagen, um mich aufzuwecken. Und das ist die Vorlesung, aber danach war ich natürlich hellwach Und dann habe ich mit meinen Kommilitonen mich unterhalten, Spaß gehabt, für den Abend verabredet, wir haben gegrillt, Partys gefeiert und wir haben natürlich dann auch unsere Lerngruppen gehabt. Und all dieses versuchen wir, ja, zu Konzepte zu entwickeln, wie man das auch ins Metaverse heben kann. So dass man, weil zum Beispiel kann es ja auch sein, dass man jetzt an seinem eigenen Standort nur drei, sagen wir mal, Seelenverwandte findet oder Lernpartner, Partnerinnen und man weiß oder man hat schon mal Kontakt gehabt, auch mit denen in Hannover und in Potsdam und jetzt möchte ich die zusammenschalten, aber nicht nur in der Vorlesung, sondern auch nach der Vorlesung. Und dann entwickeln wir die Idee oder kam, wurden von den Studierenden an mich herangetragen, warum machen wir nicht ein Studentenwohnheim in VR? Weil sowas wie die Sims, wo man da so sein Häuschen hat und seinen Raum, warum baut man nicht dann sein Dorm, seinen Studentenwohnheimraum mit auch den Lehrmaterialien? Da findet man dann auch die ganzen Unterlagen. Und wenn man jetzt seine Kommilitonen einlädt, dann kann man gemeinsam, weil ich weiß auch noch, ich komme dann zu einem Kommilitonen und dann sehe ich bestimmte Literatur auf seinem Tisch liegen und seine Post-its da drin. Und das hilft einem total auch inhaltlich zu connecten. Und das versuchen wir ins Metaversum zu bringen. Ich lade jetzt meine Lernpartner ein und dann sehen die auch, was ich gerade mache. Wir können gemeinsam in den Büchern blättern, denn es geht ja wirklich so weit, dass man dann auch die Dinge anfassen kann, die da liegen. Und das ist dann ein PDF, was da liegt, aber man kann das in die Hand nehmen und man kann es durchblättern. Und das Wichtigste ist, man kann es weiterreichen, man kann gemeinsam reingucken. Und das sind alles Dinge, die so in den virtuellen Welten nicht funktionieren und in den physischen oft an Zeit und Raum Herausforderungen scheitern.
Studentenwohnheim in VR. Jetzt komme ich mir endgültig richtig alt und gebrechlich vor und ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass wir diesen Podcast heute in einem dann ja gemessen an den Dingen, die Sie jetzt gerade geschildert haben, harmlosen oder eben vergleichsweise bescheidenen virtuellen Studio aufgezeichnet haben. Dabei dachte ich bis vor kurzem noch, wow, dieses Studio ist ja schon mal echt ein Schritt im Vergleich zu Zoom. Für alle, die es interessiert, Riverside heißt es. Aber wir haben heute gelernt, das ist alles erst der Anfang oder vielleicht ist das, was wir jetzt hier mit Zoom, Riverside und anderen tollen Dingen machen, fast schon wieder die Vergangenheit. Wie die Zukunft aussehen könnte auf virtuellen Campus. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Campus? Fällt mir gerade ein
Ich glaube, es ist Campus mit langem U oder Campi. Oder beides.
Okay,
also streiten wir uns immer bei jedem Meeting.
Die Zukunft auf dem virtuellen Plural von Campus, das haben wir alles heute besprochen mit unserem Gast, Professor Lauritz Lipp. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, vielen Dank, Herr Jakubitz.